Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das Thema Kraftwerkssicherungsgesetz bzw. Kraftwerksneubau, und haben dafür auch den besten und richtigen Gesprächspartner heute hier in der Stiftung. Ich spreche heute mit Jörg Jasper. Jörg Jasper leitet den Bereich Energiewirtschaft und Positionierung bei NBW. Energie Baden-Württemberg AG ist also ein Kollege von mir, deshalb wir duzen uns auch, nicht wundern, wenn wir das gleich tun. Er ist damit verantwortlich für energiewirtschaftliche Grundsatzfragen mit dem Schwerpunkt Stromerzeugung, konventionell und natürlich erneuerbar, beziehungsweise andersrum Gasen und auch Regulatorik, und ist in vielen BDEW-Arbeitsgruppen auch mit dabei. Aber Jörg, vielleicht möchtest du dich kurz selber vorstellen.
Guten Morgen, Holger. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast, glaube ich, schon alles gesagt. Wir sind im Grunde zuständig für alles, was mit Erzeugung und Gasen zu tun hat, und betreuen die Themen im Grunde vom Anfang bis zum Ende, also von den energiewirtschaftlichen Hintergründen über die Strategieentwicklung für den Konzern bis hin zu Positionierungsfragen, also Inhalten, mit denen wir uns auch, sagen wir mal, öffentlich äußern oder uns auch in Diskussionen um die Regulatorik einbringen. Das hast du schon, glaube ich, sehr toll geschildert.
Herzlichen Dank, dass du heute als Gesprächspartner da bist, und würde ich sagen, lass uns gleich in medias res gehen. Gestern ist ja sozusagen die Vertrauensfrage durch den Bundeskanzler gestellt und dann negativ auch beschieden worden durchs Parlament. Jetzt ist es so, dass sich damit ja abzeichnet, dass das Thema Kraftwerksicherungsgesetz, also Regularien, wie soll ich sagen, disponible Kraftwerke letztlich wirtschaftlich zubauen können, wohl in dieser Legislaturperiode, also vor der Wahl, wohl nichts mehr werden wird. Grundsätzlich, worum geht's denn eigentlich beim Kraftwerksicherungsgesetz? Was ist denn da die Zielsetzung überhaupt?
Das Kraftwerksicherungsgesetz zielt darauf ab, in einem, zumindest war das die ursprüngliche Idee, eher unkomplizierten, einfachen öffentlichen Ausschreibungsverfahren relativ schnell den Zubau von neuen Gaskraftwerken anzureizen, die später auf Wasserstoff umgestellt werden können. Ziel dabei ist, diesen Zubau möglichst schnell hinzubekommen, weil wir feststellen, dass wir etwa ab Mitte oder ab Anfang der 30er Jahre, was sich dann Mitte der 30er Jahre eher noch verschärft, einen Kraftwerksbedarf in Deutschland haben werden, der auch relativ groß ist. Hintergrund ist natürlich der Kohleausstieg und der Kernenergieausstieg und der Hochlauf der erneuerbaren Energien, die alle einen Bedarf an sogenannter disponibler Erzeugungsleistung, also disponible Erzeugungskapazität, hervorrufen. Disponible Erzeugungskapazität ist Kapazität, die man wetterunabhängig einsetzen kann und die in einem System, das stark durch Erneuerbare geprägt ist, so eine Art Backbone-Funktion haben. Und dieser Bedarf ist relativ erheblich, wie ich schon sagte. Das sind etwa brutto bis 2030 in etwa 20 Gigawatt, also 20 Großkraftwerksblöcke. Ein Gaskraftwerk ist im Allgemeinen kleiner, das sind dann eher 30 Kraftwerksblöcke. Und bis 2035 kommen nochmal etwa ungefähr 5 weitere GW dazu. Weil wir im Moment das nicht sehen, dass so schnell über den Markt zugebaut wird, hat die Bundesregierung sich entschlossen, das Kraftwerkssicherungsgesetz einzuführen, um diesen Zubau zu beanreizen und zu beschleunigen.
Das war auch vielleicht gleich da, lass da meine Frage anschließen. Du hattest gerade gesagt, zusätzlich, warum können denn Kraftwerke nicht einfach so in den Markt gebaut werden? Also warum braucht es eine Subvention, Förderung, wie auch immer man es nennen möchte?
Ja, da gibt es mehrere Erklärungsansätze, weshalb das im Moment nicht ausreichend passiert. Von den 20 bis 25 GW, die wir brauchen, werden im Moment nur ungefähr 5 GW zugebaut über den Markt oder über sonstige Förderungsmechanismen wie das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Einer der Gründe ist, dass Investoren erhebliche Unsicherheiten über die Zukunft des deutschen Marktes wahrnehmen. Zum Beispiel angesichts der geplanten und für die Energiewende auch notwendigen Umstellung der Kraftwerke auf Wasserstoff. Da man heute noch nicht genau weiß, was der Wasserstoff kostet, kann man auch nicht abschätzen, wie viel die Anlagen am Ende tatsächlich eingesetzt und auch wirtschaftlich eingesetzt werden. Und das schreckt Investoren natürlich eher ab, die sich ja für Jahrzehnte binden müssen mit so einer Investition. Und insofern haben wir zu wenig Zubau beobachtet. Ein anderer Grund könnte sein, dass man einen Kapazitätsmarkt für die Zeit nach dem KWSG heute schon angekündigt hat und Investoren darauf warten, wie dieser Kapazitätsmarkt denn dann aussehen wird und dann entscheiden, ob sie investieren können und vorher erst einmal noch zuwarten.
Könntest du, das ist ja, wie soll ich sagen, nicht alles so ganz einfach, was sich da gerade überlegt wird. Könntest du mal kurz schildern, was, vielleicht muss man es auf Basis dessen, was sich die noch aktuelle Bundesregierung überlegt hatte, angedacht war, und zwar erst über den Anreiz und dann, wie man auch den Schritt in so einen Kapazitätsmechanismus sich vorstellen kann. Also was die unterschiedlichen Instrumente sind, wie sie wirken, weil wir ja nicht nur Expertinnen, zwar viele, aber nicht nur unter unseren Hörern haben.
Genau, also das KWSG ist im Prinzip ein Ausschreibungsmechanismus für die Vergütung von Kapazität. Das ist der Kern des Ganzen. Der Staat schreibt eine bestimmte Kapazitätsmenge aus. Investoren bieten dann ein Entgelt, das sie brauchen, vermutlich je Megawatt Leistung, das sie zu installieren gedenken. Und wer die Auktion gewinnt, kann dann eine jährliche Kapazitätszahlung bekommen, die hilft, seine Investitionen abzusichern. Das ist die Grundidee. Besonderheit beim KWSG besteht darin, dass es sich nur auf einen bestimmten Anlagentyp bezieht oder eine bestimmte Technologie, genauer gesagt, nämlich wasserstofffähige Gaskraftwerke. Das ist ein Unterschied, da kommen wir ja sicher nachher noch zu einem Kapazitätsmechanismus, der technologieneutral ist. Insofern ist das eine gezielte Ausschreibung durch den Staat für neue Gaskraftwerke oder auch in gewissen kleinen Ausmaß für Bestandskonversion. Aber im Wesentlichen sind es neue Gaskraftwerke. Es gibt zwei Elemente in der KWSG oder zwei Säulen, wie sie genannt werden. Das eine ist eine Klimaschutzsäule. Das ist ein Segment, in dem die Anlagen nach einer bestimmten klar vorgegebenen Zeit auf klimaneutralen Wasserstoff umgestellt werden müssen und damit klimaneutral gestellt werden müssen. Und das andere Segment ist ein Versorgungssicherheitssegment, so nennt man das. Da ist das offener formuliert. Aber im Grunde ist das der Kern der Kraftwerkstrategie oder das KWSG, wie es jetzt heißt.
Und wie wird das dann in den Kapazitätsmechanismus weiterentwickelt, überführt? Was ist da angedacht?
Ökonomisch ist das KWSG eine Art Proto-Kapazitätsmechanismus, also ein Kapazitätsmechanismus für eine bestimmte Technologie. Die Anlagen, die an der KWSG teilnehmen, können hinterher, zumindest solange sie in der KWSG-Förderung sich befinden, nicht am Kapazitätsmarkt teilnehmen, aller Voraussicht nach, weil sie ja schon ein Kapazitätsentgelt bekommen. Was nach wie vor unklar ist, ist, was passiert, wenn diese Anlagenförderung ausläuft. Können sie dann zum Beispiel als Bestandsanlagen in dem Kapazitätsmechanismus teilnehmen, der ab 2028 eingeführt wird, oder nicht? Das ist im Moment noch offen. Grundsätzlich ist es so, dass man die beiden Verfahren schon trennen kann. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Man will ja Doppelförderungen vermeiden und Ähnliches. Man muss aber am Ende klar machen, auch für die Bieter, im Rahmen des KWSG bieten, wie sie hinterher im Kapazitätsmechanismus, der ja eingeführt wird, dastehen. Also ob sie dann tatsächlich, wie gesagt, sich beteiligen können, wenn auch als Bestandsanlagen oder nicht.
Du hattest vorhin gesagt, dass es ja relativ drängend ist, dass wir neue Kraftwerksleistungen, disponible Kraftwerksleistungen ins System bekommen, also mit Blick auf die 30er und danach. Jetzt wird doch schon eine ganze Weile über Kraftwerkstrategie, Kraftwerkssicherungsgesetz, dann auch über Kapazitätsmärkte, und zwar, ich meine jetzt wirklich nur, also nicht grundsätzlich über Jahrzehnte, sondern im Moment diskutiert. Was ist denn aus deiner Wahrnehmung, wahrscheinlich bist du der falsche Ansprechpartner, aber warum, wenn das so drängend ist, warum geht denn das dann so lange?
Also wie wir es wahrgenommen haben, liegt das vor allem daran, dass dieser Prozess für die Bundesregierung vor allem in der Klärung mit der Europäischen Kommission nicht einfach gewesen ist. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich eine Ausschreibung für eine Investitionsbeihilfe natürlich eben eine Beihilfe darstellt. Und die Europäische Kommission ist dafür verantwortlich, dass Mitgliedstaaten das Instrument der Beihilfe nicht missbräuchlich verwenden. Das heißt, sie muss überprüfen, oder musste überprüfen in diesem Fall, ob die Beihilfe zulässig war. Grundsätzlich möchte die Europäische Kommission vermeiden, dass ihre Mitgliedstaaten Kraftwerkskapazitäten in dieser Weise selektiv fördern. Die Befürchtung war offenbar, dass wenn Deutschland ein solches Instrument einführt, dass es dann auch andere Mitgliedstaaten machen. Letzten Endes unter einer gewissen Umgehung der Vorschriften, die in Europa für Kapazitätsmechanismen herrschen, die nämlich besagt, dass ein solcher Mechanismus immer technologieneutral sein muss, also allen Technologien offen stehen muss. Und das hat zu langwierigen Verhandlungen geführt. Nun hat sich die Bundesregierung aus pragmatischen Gründen entschlossen, das Ganze auf Gaskraftwerke zu beschränken, wo Brüssel jetzt offensichtlich auch zugestimmt hat. Das hat nur eben, wie gesagt, relativ lange gedauert.
Was spricht denn dafür, das jetzt zu trennen und nicht gleich einen Kapazitätsmechanismus einzuführen?
Die Komplexität. Eine Ausschreibungslösung, so dachte man sich das zumindest ursprünglich, wäre sehr viel einfacher als ein voll entwickelter Kapazitätsmechanismus. Nun ist die Ausschreibungslösung selber für sich genommen, gut, wir leben in Deutschland und wir müssen ein Verhandlungsergebnis mit Brüssel berücksichtigen, die Ausschreibungslösung selber verhältnismäßig kompliziert geworden. Allerdings ist selbst das nur ein, sagen wir mal, mildes Frühlingslüftchen im Vergleich zu dem, was uns an Komplexität in einem Kapazitätsmechanismus bevorsteht, der etliche Jahre braucht, um ihn zu entwickeln, beihilferechtlich genehmigen zu lassen und zu implementieren. Das zeigt die gesamte Erfahrung mit Kapazitätsmechanismen, die es international gibt. Das heißt, da es nun darum ging, diese Kapazitäten schnell auszuschreiben, griff man zu diesem im Grunde improvisierten Instrument des KWSG.
Haben eine Perspektive nach vorne, wie schnell das jetzt theoretisch gehen könnte? Weil jetzt läuft das Verfahren ja eigentlich wieder los. Es ist ja neues Verfahren, neues Gesetzgebungsverfahren etc. pp., weil es ja wird ein neuer Bundestag sein, es wird eine neue Regierung sein. Ich will nicht sagen, dass man ganz auf Null geht, aber zumindest nahe an Null.
Die neue Bundesregierung wird das Instrument mit Sicherheit wieder aufgreifen, weil das Problem ja nicht weggegangen ist. Das heißt, auch eine andere Bundesregierung, gleich welcher Couleur, wird das Instrument wieder nutzen müssen. Und aus unserer Sicht, angesichts der Dringlichkeit des Problems, muss das auch in das 100-Tage-Programm der neuen Bundesregierung. Sie kann im Grunde an dem, was die alte Bundesregierung vorgelegt hat, anknüpfen. Allerdings müssen noch einige mal relativ gravierende Änderungen an dem heutigen Gesetzesvorschlag vorgenommen werden, damit Investoren, das höre ich allenthalben, sich bereit finden, tatsächlich auch zu investieren. Es gibt zum Beispiel in dem aktuellen Gesetzesvorschlag eine Risikotragungsregel, die sehr einseitig zu Lasten der Investoren ausgelegt ist, für den Fall, dass kein klimaneutraler Wasserstoff physisch verfügbar ist. In diesem Fall steht man ohne Förderung da und hat dann Alternativen, die eigentlich keine sind, wie zum Beispiel die Anlage, die zuvor mit Erdgas betrieben wurde, abzuschalten oder eine CCS-Anlage dran zu bauen, die noch einmal genauso viel kostet wie die Anlage selber. Das sind natürlich keine ernstzunehmenden Alternativen. Ja, da muss eine andere Regelung her. Ein weiteres Problem, das Investoren sehen, sind die hohen technischen Anforderungen, die im Grunde über den heutigen Stand der Technik hinausgehen. Und die, sagen wir mal, das einfach nur das serielle, effiziente Bauen von heute bestehenden, im Markt verfügbaren, effizienten Anlagen verteuern und erschweren. Das sind aus meiner Sicht unnötige Regelungen, an die man noch einmal ran muss. Aber dann könnte man im Grunde diese Regelung implementieren. Wenn alles gut läuft, wäre das möglich bis zum, ich würde sagen, Mitte nächsten Jahres, Mitte 2025. Und dann hat die Bundesnetzagentur, die für die Umsetzung des Ganzen zuständig sein wird, gesagt, sie braucht etwa 7 Monate, um eine Auktionsplattform einzurichten. Das wäre dann Ende 25, Anfang 2026, wenn alles gut läuft.
Und wäre dann auch bis 28 aus deiner Sicht ein Kapazitätsmechanismus, der anschließt, realistisch? Weil du ja gerade gesagt hattest, das dauert mehrere Jahre.
Ich halte das nach wie vor für möglich, aber nur dann, wenn man tatsächlich auf internationale Erfahrungen zurückgreift. Also wenn man bereits genehmigte Systeme in Europa zum Vorbild nimmt und ein deutsches System analog ausbaut.
Wie groß ist denn da die Hoffnung, dass wir das so tun in Deutschland? Weil wir neigen ja dazu, doch Dinge immer, wie soll ich sagen, weiterentwickeln zu wollen.
Das ist genau das Problem. Die jetzige noch amtierende Bundesregierung hat ein System vorgeschlagen, das international ohne jegliches Vorbild ist. Und das außerordentlich komplex ist. Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, ein solches System bis 2028 bis ins Detail zu entwickeln und dann auch noch genehmigen zu lassen. Hier wird man jetzt allein schon wegen der knappen Zeit, wesentlich pragmatischer vorgehen müssen.
Könntest du ganz knapp vielleicht mal gegenüberstellen, welche Systeme es gibt? Also weil das jetzt scheint die aktuelle Regierung ja noch ein sehr komplexes. Dann gibt es dezentrale, zentrale, hybride Kapazitätsmärkte. Man hört ja alles.
Ja. Das sind im Grunde auch schon die drei Grundtypen, die du gerade erwähnt hast, Holger, zentrale, dezentrale und hybride. Ein zentrales System ist im Prinzip eine zentrale Ausschreibung. Das wäre sowas wie die natürliche Fortsetzung des Kraftwerkssicherungsgesetzes, aber technologieoffen. Das heißt, alle können sich beteiligen, also nicht nur klassische thermische Kraftwerke, sondern auch erneuerbare Energien, Lastflexibilitäten, dezentrale Erzeugungseinheiten und ähnliches. Damit gibt es sehr gute Erfahrungen in anderen Ländern, die solche Systeme haben, wie zum Beispiel Vereinigten Königreich oder Belgien. Das wäre ein zentrales System. Es gibt auch dezentrale.
Also sorry, wenn ich frage, also zentral hat nichts damit zu tun, ob die Anlagen zentral oder dezentral stehen, sondern dass es eine Ausschreibung gibt.
Genau, es hat also nichts mit einer Form von dezentraler Erzeugungsleistung oder geografischer Dezentralität oder Zentralität zu tun, sondern Zentralität bemisst sich nach der Rolle der Beschaffung. Also ist es eine zentrale Beschaffung oder kommt die Beschaffung durch dezentrale Marktinteraktionen zustande? Ja, das wäre in einem dezentralen System der Fall. Ein dezentrales System kennt keinen zentralen Beschaffer, sondern ein dezentrales System ist ein Handelssystem mit Kapazitätszertifikaten. Das funktioniert im Prinzip so. Jeder, der eine gesicherte Leistung anzubieten hat, wie zum Beispiel der Kraftwerksbetreiber oder der Batteriebetreiber oder jemand, ein Industrieunternehmen, das Lastflexibilitäten anbieten kann, kann Kapazitätszertifikate ausgeben, die auch dann einen Marktwert haben. Dadurch ergibt sich ein Kapazitätserlös. Und Vertriebe oder Bilanzkreisverantwortliche sind verpflichtet, nach bestimmten Regeln diese Kapazitätszertifikate zu kaufen. Durch Angebot und Nachfrage ergibt sich ein Kapazitätspreis und damit hat man im Grunde einen Kapazitätsentgeltstrom für die Erzeuger oder die Betreiber einer gesicherten Leistung. Ja. Beispiel dafür ist das französische System.
Okay.
Und ein Hybrid ist eine Mischform aus beiden. Und das ist genau das Konzept, das der Bundesregierung vorschwebt. Das heißt, die Bundesregierung möchte, soweit die Theorie jedenfalls, die beste aus beiden Welten vereinen. Zentrale Systeme haben den Vorteil, dass sie eine langfristig gesicherte Vergütung für Kraftwerksinvestitionen ermöglichen. Man kann in diesem System typischerweise als Kraftwerksinvestor einen 10- bis 15-jährigen Kapazitätsvertrag mit dem Staat abschließen, der die Investitionen absichert. Dezentrale Systeme haben in der Theorie, die Erfahrung sieht ein bisschen schlechter aus, aber in der Theorie haben sie den Vorteil, dass in ihnen relativ niederschwellig kleine dezentrale Flexibilitäten partizipieren können. Wenn man beides zusammenschweißt, so die Theorie, hätte man das Beste aus beiden Welten und das ist genau der Plan der aktuell noch amtierenden Bundesregierung. Das Problem ist, beide Systeme sind bereits für sich genommen relativ komplex. Ja, also ein Kapazitätsmarkt ist immer ein komplexes Unterfangen. Und wenn man zwei komplexe Systeme miteinander fusioniert, entsteht etwas Ultrakomplexes. Also man muss sich zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, Gedanken darüber machen, was in dem dezentralen System mit bestehenden Kraftwerksleistungen passieren soll. Ja, die müssen ja auch in irgendeiner Form zertifiziert werden, sonst würde der Markt verzerrt werden. Und diese Rolle nimmt dann der Staat ein. Wenn man sich das genauer ansieht, hätte in Deutschland der Staat schon am Startpunkt einen Marktanteil von über 40% der Kraftwerks- oder Erzeugungszertifikate. Ja, das ist eine starke Rolle, die eigentlich zu der Einschätzung führen muss, dass wir da einen freien, dezentralen, kreativen Markt nicht mehr vor uns haben, sondern wir haben einen dominanten Spieler und das ist der Staat, der im Grunde auch mit den Preisen machen kann, was er möchte, jetzt polemisch formuliert. Weil er ja auch die Menge dieser Zertifikate steuern kann, nämlich zum Beispiel durch Ausschreibung von Kraftwerkskapazitäten oder durch Förderungsmaßnahmen.
Sitzt auf beiden Seiten quasi, ne?
Genau.
Ich höre daraus, dass du einen im zentralen Markt favorisieren würdest.
Ja, also ich favorisiere deutlich einen zentralen Markt. Der hat sich international sehr bewährt. Es gibt zentrale Märkte in UK, in Belgien, in Polen, in Italien. Und die funktionieren eigentlich recht gut, muss man sagen. Sie liefern Prognostizierbarkeit für Investoren und sie haben auch, wenn man sie geschickt ausgestaltet, immer dazu geführt, dass man eben auch dezentrale, kleine Flexibilitäten durchaus beanreizen kann. Also genau das, was man mit einem Zusatzmarkt in Deutschland machen möchte, das kann man mit einem zentralen Markt auch machen.
Es wird jetzt um das Ganze sozusagen, es ist ja vielleicht nochmal die Komplexität zu erhöhen, wird ja viel über das Thema Netzdienlichkeit gerade mit dem Thema Kraftwerkssicherungsgesetz in Zusammenhang gesprochen. Und da ja immer der netztechnische Süden sozusagen genannt, also sprich Kraftwerksleistung soll vermehrt, insbesondere wie auch immer, im Süden zugebaut werden, wo momentan Verbrauch, aber nicht genug disponible Erzeugung ist. ich habe ein bisschen Knoten im Kopf, wie kriege ich das in so einem Kapazitätsmarkt, der zentral ist, denn dann auch noch hin?
Das ist in einem zentralen System sogar relativ gut möglich. Du hast ja im Grunde nur eine zentrale Auktion und du musst nur die Bieter bonifizieren, also mit einem Bieterbonus ausstatten, die Kraftwerke bieten, die sich geografisch in diesem netztechnischen Süden befinden. Dann führt das dazu, dass diese Anlagen in der Gebotsreihenfolge vorgezogen werden und eine höhere Zuschlagswahrscheinlichkeit haben. Das heißt, mit einer zentralen Auktion könnte man sogar die Kraftwerksansiedlung in diesen netztechnischen Süden relativ einfach steuern. Ich nehme an, das wird man jetzt auch schon im Rahmen des KWSG erproben. Das hat man ja zumindest in dem bisherigen Gesetzesvorschlag so vorgesehen. Und ich gehe davon aus, dass sich das dann auch in dem finalen Kapazitätsmarkt wiederfinden wird.
Vielleicht noch eine Frage zum Thema grundsätzlich. Jeder sagt, wir brauchen neue Kraftwerke. Wir brauchen auch, oder zumindest die Mehrheit, jeden gibt es ja nie. Aber in welchem Umfang? Da habe ich jetzt schon unterschiedliche. Das ist jetzt, was du vorhin genannt hattest, weil das war ja auch von der Bundesregierung genannt worden ist. Aber wie kommen wir denn zu möglichst realistischen Prognosen, was denn benötigt wird? Weil ich meine, das ist ja nicht nur das ist ja auch von, weiß ich was, Verbräuchen, von diesem, von jenem, von allem Möglichen abhängig. Ja. Wir wollen ja weder zu viel noch zu wenig am Ende zugebaut haben. Und vielleicht noch als letzter Teil, wie spielen denn da unsere Nachbarn mit rein? Ja. Ist ja nicht nur ein deutsches Thema in der Energieversorgung.
Also es gibt inzwischen relativ brauchbare Prognoseinstrumente, aus denen man einen Kraftwerksbedarf ableiten kann. Und es gibt einen europäischen Rechtsrahmen, der vorsieht, was man dazu zu berücksichtigen hat. Da kommen die Nachbarn dann ins Spiel. Die Prognoseinstrumente sind im Grunde jetzt mathematisch-stochastische, modellbasierte Versorgungssicherheitsanalysen. Dabei werden im Grunde Millionen von Zuständen des europäischen Binnenmarktes, also unterschiedliche Netzzustände, unterschiedliche Wetterjahre, unterschiedliche Kraftwerksverfügbarkeiten und so weiter, durchgerechnet. Und man errechnet dann, ob man eine sogenannte Loss of Load Probability oder Loss of Load Expectation bekommt. Das heißt, eine Anzahl von Stunden im Jahr, in denen die Last nicht vollumfänglich gedeckt werden kann, die sozial akzeptabel ist. Das sind für Deutschland 3 Stunden ungefähr oder knapp 3 Stunden. Das heißt nicht, dass es in diesen 3 Stunden dann dunkel wird oder jemand zwangsabgeschaltet werden muss, weil das System immer Reserven hat. Die werden hier nicht einberechnet. Aber anhand dieser Größen kann man das relativ gut prognostizieren. Die Prognose ist nicht sicher und natürlich ändern sich die Informationen im Laufe der Zeit. Das kann man dadurch korrigieren, dass man diese Berechnung einfach turnusmäßig wiederholt. Und dann unter Umständen, wenn man festgestellt hat, dass man einmal übers Ziel hinausgeschossen ist, zum Beispiel mit Ausschreibungen in späteren Runden einfach etwas weniger ausschreibt. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass wir da gewaltige Überkapazitäten oder Unterkapazitäten kreieren. Ich glaube, diese Systeme, diese Modelle funktionieren mittlerweile doch recht gut. Und das europäische Recht, da kommen die Nachbarn ins Spiel, schreibt eben auch vor, dass man da nicht zum Beispiel von deutscher Autarkie ausgehen kann und sagen kann, wir wollen uns aber komplett selbst versorgen in der kritischen Stunde, sondern da müssen auch müssen alle Chancen des europäischen Binnenmarktes, Strombinnenmarktes mit einberechnet werden.
Welche Technologien haben denn aus deiner Sicht grundsätzlich eine Chance, in so einem Kapazitätsmechanismus sich durchzusetzen?
Das hängt sehr stark von der Ausgestaltung ab. Wenn wir uns die internationalen Erfahrungen mal ansehen, zum Beispiel in UK waren in sehr großem Ausmaß tatsächlich Lastflexibilitäten dabei. Also Industrieunternehmen, die Flexibilitäten anbieten konnten, Batterien, auch kleinere Erzeugungsanlagen, die wenig kapitalintensiv sind, aber auch selten laufen. Es reicht ja aus, wenn sie laufen in diesen speziellen Spitzenlastsituationen, auf die das System des Kapazitätsmechanismus ausgelegt ist. Gasturbinen, in UK war es sogar so, dass Interkonnektoren sich beteiligen konnten. Das ist also eine ganz bunte Mischung. Für viele Jahre hatten wir da keine Gas- und Dampfturbinenkraftwerke dabei. Die waren einfach nicht wettbewerbsfähig. Die hatten zu hohes Missing Money, wie es so schön heißt. Das ist also das fehlende Geld, das man braucht und das man dann im Kapazitätsmarkt bietet. Das war also eine relativ breite Mischung. Ich nehme an, dass es in Deutschland auch so sein wird. Es ist also nicht so, dass ein zentraler Kapazitätsmarkt, du hattest es ja auch eben schon angesprochen, zu einem zentralistischen System führt. Das wird nicht der Fall sein. Damit würde ich nicht rechnen. Das widerspräche aller internationaler Erfahrung.
Kriegt man in einem Kapazitätsmarkt nur noch für mich ausschließlich als Erlösstrom diese Leistungspauschale, nenne ich sie mal, oder nimmt man ganz normal noch am Energy-Only-Markt mit und kriegt dann auch für die erzeugte Kilowattstunde eben noch den jeweiligen Preis, den es an der Börse gibt?
Genau, letzteres, also der Kapazitätsmarkt existiert parallel zum Energy-Only-Markt und auch zum natürlich zum Systemdienstleistungsmarkt, den die werden wir weiterhin haben. Es ist eine Rollenverschiebung zwischen diesen Märkten. Ne? Der heutige Energy-Only-Markt dient ja, so zumindest die Grundidee dazu, auch langfristige Investitionen anzureizen. Diese Rolle würde nun auf den Kapazitätsmarkt übergehen, während der Energy-Only-Markt zwar weiterhin existiert, aber vor allem für das kurzfristige Dispatch, also kurzfristige Entscheidungen über den effizienten Anlageneinsatz zuständig ist. Ja. Man setzt das in der Weise auch konsequent um, dass man die Kapazitätsmärkte häufig mit Preisobergrenzen im Energy-Only-Markt verbindet. Und damit verliert der Energy-Only-Markt natürlich ganz grundsätzlich seine Möglichkeit, überhaupt seine Chance, dazu beizutragen, langfristige Kraftwerksinvestitionen zu refinanzieren.
Jetzt ist ja für die Wirtschaftlichkeit eines Gaskraftwerks, das dann umstellt irgendwann auf ein grünes Gas oder auf Wasserstoff, sei er blau, sei er grün, whatever, ja nicht unwesentlich wichtig, welche Preise man für diesen Wasserstoff annimmt. Also wie kommt der sozusagen in ausreichender Menge dann zum Kraftwerk? Was passiert denn, wenn es nicht genug gibt oder zu teuer?
Genau, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im KWSG gibt es in einer Säule eine Förderung der operativen Kosten, also der Brennstoffkosten letzten Endes. Das heißt, nachdem das Kraftwerk dann auf Wasserstoff umgestellt worden ist, wird es ja immer noch eine Differenz geben zwischen dem dann absehbar noch billigeren Erdgas, das das Kraftwerk bis dato dann verbrannt hat, und dem Wasserstoff, den es fortan einsetzen muss. Und mit der erfolgreichen Beteiligung in der ersten Säule des KWSG wäre eine Förderung dieser Kostendifferenz zwischen beiden verbunden. Das heißt, das Kraftwerk würde weiterhin eingesetzt werden zu den Kosten eines Erdgaskraftwerkes, obwohl es Wasserstoff verbraucht. Ja, diese Stundenzahl ist gedeckelt. Das sind maximal 800 Einsatzstunden im Jahr oder 800 Volllaststunden im Jahr über 4 Jahre. Danach hofft man, dass der Wasserstoff dann deutlich günstiger geworden ist, sodass dann die Effekte nicht mehr so groß sind, die dadurch entstehen, insbesondere auf den Strompreis. Im Moment gehen wir aber davon aus, dass Wasserstoff schon, auch blauer Wasserstoff, weiterhin relativ teuer bleiben wird, weil auch aufgrund der europäischen Regulatorik, so nehme ich das zumindest wahr, der Markt für Wasserstoff nicht richtig in Gang kommt.
Wenn wir uns die Energieversorgung anschauen, Jörg, wir haben doch eine ganze Menge staatliche Einflüsse beziehungsweise Regulierung. Klar, Netze sind reguliert, im erneuerbaren Zubau gab es jetzt etwas weniger immer das Thema erneuerbare Energiegesetz, also auch regulierte Teile. Das ganze Thema des Messwesens, also intelligente Messsysteme, ist etwas, was stark reguliert ist. Wir sind jetzt beim Bau von Kraftwerken auch, wie soll ich sagen, auf einem Weg hin zu einer stärkeren staatlichen Stützung, Regulierung. Jetzt hattest du sogar noch für den Brennstoffbezug, wenn ich Wasserstoff nehme, auch noch Förderungen sozusagen angesprochen. Du jetzt bist Volkswirt. Wie soll ich sagen, wie viel Markt gibt es denn dann irgendwann noch in der Energieversorgung?
Ja, also ich muss sagen, Volkswirte und auch die meisten Energiewirtschaftler, die ich kenne, sehen ein solches Marktdesign insgesamt skeptisch. Das muss man schon sagen. Das hängt eben insbesondere davon ab, dass im Grunde jetzt auch die klassisch thermische Erzeugung, die ja bisher ein schon auch reguliertes, aber doch im Vergleich zu anderen Segmenten wie Netzen zum Beispiel oder Erneuerbaren, doch sehr marktnahes Segment gewesen ist, dass auch das der Regulierung unterfällt. Das muss man schon sagen. Und der Erfolg oder Misserfolg, sowohl aus volkswirtschaftlicher als auch aus Investorensicht, in Kapazitätsmärkten hängt sehr stark von zwei Dingen ab, nämlich der Intelligenz der Regulierung selber und der Konsistenz dieser Regulierung über die Zeit. Ja, es kann durchaus sein, dass im Zeitablauf dann der Regulierungsrahmen sich ändert und die Grundlagen, und zu denen man einmal ein Gebot im Kapazitätsmarkt abgegeben hat, im Grunde erodieren. Ja, und man dann auch Investitionen, wie es so schön heißt, frustriert werden. Schöne Formulierung. Und damit besteht die Gefahr, das sage ich auch ganz deutlich, dass wir ein Marktrisiko, das wir als Investoren natürlich heute haben und auf dessen Handhabung wir uns seit Jahrzehnten natürlich einstellen, ersetzen durch oder ergänzen durch ein regulatorisches Risiko. Ja. Insofern sehe ich das mit gemischten Gefühlen, wenngleich es natürlich so ist, dass zweifellos ein eine 15 Jahre oder 10 Jahre garantierte Investitionsprämie, auf die es ja dann in einem zentralen Mechanismus hinausläuft, natürlich schon sehr helfen kann, eine Investition durchzuführen. Das ist zweifellos so.
Gibt es denn einen Markt, wo du sagen würdest, oder ein Land, wo du sagen würdest, die haben das wirklich gut gemacht, so wie man das bisher überblicken kann?
Ja, also ich würde immer empfehlen, aufs Vereinigte Königreich zu gucken. Die haben auch Lehrgeld bezahlt in den zahlreichen letzten Jahren. Die haben, glaube ich, seit 10 Jahren oder so einen Kapazitätsmarkt mit zentralen Ausschreibungen, der auch immer wieder angepasst wurde, ganz einfach, weil man bestimmte Lehren ziehen musste, wo das System nicht gut funktioniert hat. Aber diese Lernkurve, wenn man so will, hat man jetzt doch weitgehend durchlaufen. Also ich würde sagen, dass das System schon relativ gut funktioniert und das ist etwas, wo man in Deutschland anknüpfen kann. Das britische System ist einfach sehr transparent. Die Briten veröffentlichen im Grunde alles, was man über diesen Markt wissen kann, über Auktionsergebnisse und so weiter. Das ist sehr transparent. Es ist sehr erfolgreich darin, auch, sagen wir mal, Teilnehmer zu beteiligen, zu machen, die niederschwellige Möglichkeiten brauchen, zu partizipieren. Und ich denke, daraus kann man durchaus lernen. Das würde ich durchaus empfehlen.
Das bedeutet, also das wäre sozusagen auch am Ende, wir reden ja auch immer über die Energiekosten am Ende, die sowohl für eine Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft als auch natürlich für den Privathaushalt relevant sind. Das wäre auch ein Modell, wo du sagen würdest, dass nicht nur das Thema Sicherheit sozusagen produziert, sondern Versorgungssicherheit zu, wie soll ich sagen, entsprechend effizienten Kosten.
So würde ich es sehen. Also das britische Modell oder jede gut gemachte zentrale Ausschreibung führt automatisch zu einer, ich würde sagen, relativ effizienten Suche nach günstigen Möglichkeiten, um das gewünschte Ausmaß an Versorgungssicherheit herzustellen.
So gegen Ende jetzt wieder kommen wir zu deiner Lieblingsfrage, die der Kernenergie. Oh. Machen wir mal einfach eine Hypothese, wird ja viel darüber diskutiert. Hätten wir jetzt noch 3 Kernkraftwerke oder Blick nach vorne, Neubau von Kernkraftwerken, würden wir irgendwo anders dastehen, was die Herausforderung angeht?
Meiner Meinung nach nicht. Also wir hatten ja kaum noch Kernenergiekapazitäten zuletzt und das würde jetzt aus meiner Sicht keinen massiven Unterschied machen. Wie gesagt, wir brauchen 25 GW. Wir hatten zum Schluss, je nachdem welchen Zeitpunkt man nimmt, hatten wir 2-3 GW oder irgendwie sowas an Kernenergie. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Kernenergie ist aus meiner Sicht auch nicht die Art von Technologie, die wir benötigen. Wir brauchen ja keine Grundlastkraftwerke, die darauf ausgerichtet sind, 8000 Stunden oder mehr im Jahr zu laufen, sondern wir brauchen Kraftwerke, die in der Lage sind, komplementär zu den Erneuerbaren eingesetzt zu werden. Das heißt eben auch durch ein hohes Maß an Flexibilität gekennzeichnet sind. Und da ist Kernenergie aus meiner Sicht nicht die richtige Technologie, sondern dazu muss man dann insbesondere natürlich auf Gaskraftwerke, die dann auch mit Wasserstoff betrieben werden oder andere Formen von Flexibilitäten, zum Beispiel Lastflexibilitäten zurückgreifen. Und von daher hätte uns das und würde uns das nicht weiterhelfen. Mit der Kernenergie habe ich, wenn es um Neubau von Kernenergie oder künftige Kernenergie angeht, eigentlich 2 Probleme neben dem genannten. Das eine sind natürlich die Kosten. Ich glaube nicht, dass Kernenergie das System billiger macht. Das sehen wir im Moment überall bei neuen konventionellen, also großen Kernenergieanlagen. Es ist immer so gewesen, dass sie aus dem Kostenruder herauslaufen und am Ende dann eine feste Einspeisevergütung über Jahrzehnte brauchen, um wirtschaftlich zu sein. Und das andere ist die Zeit. Wir brauchen ja eine Synchronisierung des erneuerbaren Ausbaus, der natürlich jetzt weitergehen wird und muss, mit dem Ausbau von einem flexiblen Kraftwerkspark, der diese als Komplement zu diesen Erneuerbaren dienen kann. Und wenn wir jetzt wieder mit Kernenergie anfangen, dauert das so lange, dass dieses Komplement, diese Ergänzung niemals rechtzeitig kommt, um den erneuerbaren Ausbau zu begleiten. Von daher halte ich das im Grunde aus keiner Richtung, aus der man es betrachten kann, für eine Lösung, von den betriebswirtschaftlichen Fragen mal ganz abgesehen.
Noch eine vorletzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und vielleicht lass es uns beim Thema Kraftwerkstrategie sozusagen verorten, beziehungsweise Kapazitätsmechanismus, sagen wir so.
Es einfach machen. Also wir wissen, dass ein Kapazitätsmechanismus immer eine unvermeidliche Grundkomplexität hat. Mit der muss man sich auch beschäftigen. Das ist nicht zu vermeiden. Aber man kann diese Systeme einfach machen oder man kann sie deutsch-perfektionistisch machen und sich immer neue Parameter ausdenken, die dann auch alle naslang dann geändert werden müssen, weil man feststellt, dass sie nicht richtig funktioniert haben. je einfacher das System, desto robuster, würde ich sagen. Und diese Einfachheit würde ich uns auch nicht nur für den Kapazitätsmarkt wünschen, sondern jetzt auch für die KWSG. Ich glaube, da ist noch erheblich Luft nach oben.
Ganz zum Abschluss die Frage, die wir jedem Gesprächspartner, jeder Gesprächspartnerin stellen. Hast du eine Lese- oder Hörempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, das hat jetzt allerdings nichts mit Energiewirtschaft zu tun, sondern ich lese gerade von meinem persönlichen Held, Timothy Snyder. Das ist ein Historiker aus Yale, von der Yale University, der sich mit neuester Geschichte und vor allem mit der Geschichte Russlands beschäftigt, lese ich gerade Der Weg in die Unfreiheit über die Hintergründe der russischen Politik, mit der er sich schon seit Jahren beschäftigt. Und gerade angesichts der aktuellen Ereignisse ist das auf jeden Fall eine hervorragende Leseempfehlung, wenn es darum geht, das Verhalten Russlands auf der Weltbühne besser zu verstehen.
Jörg, ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch. Und herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke, Holger. Mach's gut. Tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.